SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Ein milliardenschwerer Nazischatz, ein Jahrhundertfund. So titelten die Zeitungen vor fast genau 5 Jahren. Die Aufregung war groß, als in einer Münchner Wohnung eine über Jahrzehnte geheim gehaltene Kunstsammlung gefunden wurde. Mehr als 1000 wertvolle Werke, die bis dahin als verschollen galten. Cornelius Gurlitt hatte diese Sammlung von seinem Vater geerbt, dem Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, der die Werke während der NS-Zeit gekauft hatte, und viele der Arbeiten standen im Verdacht, Raubkunst zu sein. Wo kommt ein Kunstwerk her? Wie ist es in den aktuellen Besitz gelangt? Wer ist rechtmäßiger Eigentümer oder rechtmäßige Eigentümerin? Diese Fragen versucht die Provenienzforschung zu beantworten. Unser Gast heute Abend ist eine solche Kunstdetektivin. Johanna Poltermann forscht an der Staatsgalerie Stuttgart nach der Herkunft alter Werke, die nach 33 erworben und vor 45 entstanden sind. Schönen guten Abend, Frau Poltermann.
Guten Abend, ich freue mich, zu Gast sein zu dürfen.
Sie waren damals Teil der Taskforce Schwabinger Kunstfund, haben also mitgeforscht nach der Herkunft der Kunstsammlung Gurlitt. Wie aufregend war dieser Fund für Sie?
Das war wirklich eine kurze Zeit, in der ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin Teil der Taskforce war. Ich war auch nicht von Anfang an dabei. Es war sehr aufregend. Der Moment, an dem die Bombe platzte, da war ich noch in der Forschungsstelle Entartete Kunst angestellt und nahm die Anrufe der Presse entgegen. Also das war so der Start für mich. Da habe ich auch noch gar nicht für die Taskforce gearbeitet. Und das war wahnsinnig spannend. Ich hatte genauso wenig Antworten auf die Fragen der Journalisten, wie die Journalisten genug Fragen hatten. Also es war wirklich eine Bombe, die auch für uns in Berlin da platzte.
Die Provenienzforschung hat damals plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die sie vorher nicht hatte. Wie wichtig war der Fall Gurlitt für Ihre Arbeit, also für die Wertschätzung dieser Aufgabe?
Ich glaube, die Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher, die damals schon tätig waren in Museen und anderen kulturbewahrenden Institutionen, für die war das ja nicht neu. Also für die war der Kunstfund an sich natürlich eine Sensation, aber diese Kollegen und Kolleginnen haben ja schon jahrelang diese Forschung betrieben. Das, was die Taskforce quasi gemacht hat, beziehungsweise was der Kunstfund Gurlitt ausgelöst hat, war die zivile Wahrnehmung, also dass die Gesellschaft aufmerksam wurde auf dieses so wichtige Thema, das würde ich sagen.
Kunst erzählt Geschichten und Geschichte. Kunstwerke haben aber auch eine eigene Geschichte. Und die herauszufinden, gilt es bei der Provenienzforschung. Unser Gast, Johanna Poltermann, hat für die Staatsgalerie Stuttgart diese Aufgabe, die Herkunftsgeschichte von Kunstwerken zu recherchieren. Und darüber spreche ich heute Abend mit dir. Frau Poltermann, wo fängt man an? Also wo fangen Sie an, wenn Sie ein Gemälde untersuchen?
Am besten fängt man eigentlich immer auf der Rückseite des Gemäldes an oder bei Skulpturen eben auf der Unterseite oder am Sockel, was eben vorhanden ist. Aber tatsächlich beginnen wir mit der Recherche immer am Objekt, denn dort können sich Hinweise verbergen, die schon auf frühere Eigentümer und Besitzer schließen lassen.
Was denn zum Beispiel?
Man kann sich das so vorstellen, dass auf Gemälderückseiten früher zum Beispiel jede Menge Stempel gelandet sind. Das kann ein Zollstempel sein, das kann aber auch ein Aufkleber sein, der darauf hinweist, in welcher Ausstellung, in welcher historischen das Gemälde schon einmal gehangen hat. Und netterweise haben die Kollegen und Kollegen früher an Museen quasi alles auf diese Werke geklebt. Und darüber freuen wir uns heute sehr, denn das hilft uns enorm. Denn es gibt meistens auch auf diesen Ausstellungsaufklebern, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Spalte Leihgeber. Und mit diesem Leihgeber, mit diesem neuen Namen, habe ich dann einen neuen Hinweis, den ich wieder weiter verfolgen kann.
Und dann rufen Sie da einfach an.
Ja, das wäre schön. In dem Fall notiert man sich das erstmal. Also das ist quasi erstmal ein dokumentarischer Vorgang, der abläuft. Ich fotografiere die Rückseite, ich nehme sie schriftlich auf, trage alles ein in unsere Datenbank, in die Museumsdatenbank. Und dann beginnt eigentlich parallel der Check in Literatur und Datenbanken, die wir tollerweise zur Verfügung haben.
Wie glaubhaft sind denn die Informationen über ein Kunstwerk, die Sie bekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, ja, das ist Raubkunst, das wird ja niemand so freimütig zugeben wollen.
Ja, das stimmt. Also das Wichtige bei unserer Arbeit ist es wirklich sorgfältig vorzugehen und alle Quellen, die wir nutzen, sei es wirklich die Quelle am Objekt, aber auch die Literatur, der Aufsatz, in dem das Kunstwerk erwähnt ist, der Ausstellungskatalog oder auch Archivmaterial, Korrespondenzen kritisch zu hinterfragen. Also jeder Hinweis ist wichtig, jeder Hinweis muss aber auch durchdacht und hinterfragt werden. Denn es muss nicht mal Absicht sein, dass jemand quasi in einem Brief behauptet, das Gemälde habe ich meiner Mutter geschenkt zum Geburtstag. Das muss ja gar nicht in dem Sinne eine böse Lüge sein, aber es empfiehlt sich immer vielleicht, ich nenne es immer gern, einen Doppelcheck zu machen. Also wenn man dann noch eine weitere Quelle findet, die diese Aussage bestätigt. Und so vorsichtig muss man auch vorgehen. Man darf nicht sofort dem ersten Hinweis trauen, sondern muss erstmal so viel wie möglich Material sammeln, bevor man zu einer Provenienzkette, also zu einer vollständigen Herkunftsgeschichte gelangt.
Das klingt nach einem langwierigen Prozess. Wie lange dauert es in der Regel, bis Sie die Herkunft eines Kunstwerks wirklich vollständig recherchiert haben?
Ja, das will meine Chefin und die Museumsdirektorin auch immer gern wissen. Wir Provenienzforscher hüten uns davor, Zeiten anzugeben, denn das ist tatsächlich nicht vorhersagbar. Es gibt Momente und Recherchen, die enden nach einer Stunde, indem ich nämlich einen Ausstellungskatalog oder einen Versteigerungskatalog finde, in dem steht, dass das Werk noch 1946 vom Künstler in die Auktion eingeliefert wurde. Dann gibt es ja überhaupt keinen Verdachtsmoment. Dann weiß ich, das Werk war die ganze Zeit im Besitz des Künstlers. Mhm. Andere Recherchen ziehen sich aber teilweise über Jahre. Jahrzehnte gibt es leider auch schon hinweg, das nicht in meiner eigenen Erfahrung. Aber es gibt Fälle, die sich einfach nicht lösen lassen. Und wir befinden uns über 75 Jahre nach dem Nationalsozialismus. Das heißt, es ist ganz klar, dass es Lücken in der Überlieferung gibt. Und diese Puzzlestückchen zusammenzusammeln, das ist halt die große Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht.
Wie viele Kunstwerke der Staatsgalerie Stuttgart haben Sie denn bisher untersucht?
Also ich selbst habe ja das Glück, dass ich seit April diesen Jahres erst hier tätig sein darf in der Staatsgalerie. Meine Kollegin Dr. Anja Heuss macht das allerdings schon seit 2009. Also die ist schon eine altgediente Kollegin, von der ich sehr viel lernen kann, die auch für die Staatsgalerie schon sehr viel geschafft hat. Also um die Dimension ein bisschen einzugrenzen, sie haben ist richtig definiert schon. Wir überprüfen alle Kunstwerke, die nach 1933 angekauft wurden und vor 1945 entstanden sind. Und für die Staatsgalerie bedeutet das einen Umfang von ca. 2000 Gemälden und Skulpturen und weit über 5000 Arbeiten auf Papier. Und meine Kollegin hat Status quo jetzt aktuell, kann sie ja sagen, sie hat für eine Zahl von ungefähr 1050 Kunstwerken diese Überprüfung schon abgeschlossen.
Also ein Siebtel.
Ja, genau. Also das ist wirklich immer auch wichtig, darüber zu sprechen. Das ist eine riesige Aufgabe. Man weiß vorher nicht, wie lange sie dauern wird. Und deswegen ist es so toll, dass ich auch eine Festanstellung hier habe. Also das ist eben ein Schicksal, was viele Kollegen mit mir geteilt haben. Bis vor kurzem hatte ich auch noch befristete Arbeitsverträge. Dann fängt man an, hat gerade eine Geschichte herausgefunden, zwei, drei, versucht dieses Werkkonvolut irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann muss man schon wieder weiterziehen und sich neu bewerben. Und hier habe ich das Glück, wirklich langfristig forschen zu können und hoffentlich so viel wie möglich herausfinden zu können.
Welches Werk in Ihrer bisherigen Karriere, also sowohl an der Staatsgalerie Stuttgart als auch davor, war denn besonders knifflig?
Oh, das fällt mir jetzt schwer, das ad hoc beantworten zu können. Also es gibt so viele verschiedene Werke, die ich schon überprüfen durfte. Ich habe vorher in München an der Bayerischen Staatsgemäldesammlung gearbeitet und dort war ich spezialisiert auf die Herkunftsgeschichten der klassischen Moderne. Also das sind die großen Expressionisten wie Max Beckmann, wie Emil Nolde, wie Kirchner und Co. Und dort hat mir vor allen Dingen Paul Klee große Rätsel aufgegeben. Also da war ich auch in Bern in den Archiven unterwegs, habe mich wahnsinnig viel ausgetauscht mit Kollegen in der ganzen Welt, in Kroatien, in den USA. Also wirklich alles versucht, was ging. Und am Ende konnte ich trotzdem nicht die Provenienz klären. Das ist ja, Paul Klee ist vielleicht so das, was ich bisher am meisten zu tun hatte und was es am kniffligsten war.
Aber warum ist ausgerechnet Paul Klee so schwierig?
Ach, das kann man vorher wirklich nicht wissen. Also das, wie ich schon versucht habe, das so ein bisschen einzugrenzen. Jedes Werk, sei es ein alter Meister, sei es die klassische Moderne, ist ein Einzelwerk und ein Einzelfall muss auch einzeln betrachtet werden. Also ich weiß vorher jetzt nicht jeder Paul Klee, nicht jedes Gemälde oder jede Zeichnung von Paul Klee ist schwierig. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, woran ich sehr lange geknabbert habe in München. So.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, also an der Staatsgalerie Stuttgart haben Sie 1050 Werke überprüft. Von wie vielen Werken mussten Sie sagen, also die sind jetzt nicht rechtmäßig im Besitz der Staatsgalerie?
Also Restitution, richtig Realrestitution, also das heißt wirklich die Rückgabe des Kunstwerkes, davon gab es in der Staatsgalerie 7, das heißt also 5 Gemälde und 2 Zeichnungen wurden wirklich zurückgegeben. Für 5 weitere Werke wurde ein Vergleich erzielt. Das heißt also insgesamt kann man von 12 Kunstwerken sprechen, die meine Kollegin in ihrer fast 10-jährigen Tätigkeit herausgefunden hat, die wirklich nicht rechtmäßig der Staatsgalerie gehört haben.
Und welche Geschichte haben diese 12 Werke? Also wer hat sie wem, wann geraubt?
Also das sind verschiedene Sammler natürlich. Das sind tatsächlich bei diesen 12 Werken alles Sammler, die einen jüdischen Hintergrund haben. Also entweder eine jüdische Familie, die emigrieren musste, oder selbst ein Kunsthändler auch, der eben emigrieren musste und dann eben unter Zwang seine Werke, seine Sammlung veräußern musste, um genügend Geld zu haben für die Reisfluchtsteuer und das Land verlassen zu können. Also es sind verschiedene Geschichten, die, glaube ich, im Einzelnen aufzudröseln jetzt hier auch zu lange dauern würde. Dafür ist die Sendung zu kurz.
Aber was passiert da mit solchen Gemälden? Werden die anstandslos einfach zurückgegeben?
Anstandslos ist das nicht. Also in Deutschland gibt es natürlich Vorgaben. Die Deutschland hat die Washingtoner Erklärung unterschrieben. Das war also 1998 das Treffen, bei dem sich 44 westliche Staaten dazu entschieden haben, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und in öffentlichen Sammlungen nach NS-Raubgut zu forschen. Und in Deutschland gibt es die sogenannte Handreichung zur Umsetzung dieser Washingtoner Prinzipien. Und nach dieser Handreichung läuft quasi ein gewisses Verfahren ab. Und man muss sich das natürlich so vorstellen, die Kunstwerke der Staatsgalerie gehören ja in dem Sinne nicht der Staatsgalerie, sondern dem Land. Das heißt, alles läuft natürlich geordnet über das Kultusministerium. Also alles ist immer im ständigen Zusammenspiel mit den Ministerien, mit den Rechtsanwälten, meistens natürlich von den Erben, die den Anspruch anmelden. Also das läuft alles immer nach einem bestimmten Schema ab, wofür es eben auch schon bestimmte Vorlagen gibt. Und wenn man Erfahrung hat, wie meine Kollegin, geht das natürlich dann schneller. Aber das ist natürlich alles ein bestimmter Ablauf, der eingehalten werden muss auch. Also das ist nicht, dass ein Erbe anruft und man dann für die nächste Woche den Termin vereinbart. So schnell geht es leider nicht.
Und diese 12 sind aber zurückgegeben worden, alle?
Wie gesagt, nicht alle sind zurückgegeben worden. Ein Teil davon konnte für die Staatsgalerie gesichert werden, in dem Sinne, dass man sich mit den Erben geeinigt hat, gegen einen Betrag, also einen Vergleich zu schließen, einen finanziellen, und das Werk aber entweder als Dauerleihgabe bei uns in der Galerie hängen zu lassen oder eben wirklich uns zu übereignen, zurückzukaufen sozusagen.
Frau Poltermann, was fasziniert Sie an dieser Arbeit? Also es ist ja nicht die Geschichte vor der Entstehung, sondern nach der Entstehung eines Werks.
Ja, genau, das haben Sie treffend zusammengefasst. Aber um den Ursprung der Faszination zu beschreiben, würde ich nochmal ganz zurückgehen. Also eigentlich war es die Liebe zur Kunst, die mich ja auch zum Kunstgeschichtsstudium gebracht hat. Kunst war in meiner Familie schon immer ein großes Thema. Das kommt auch durch meine Großeltern väterlicherseits. Die sind auch Künstler selbst nach dem Berufsleben, sodass für mich der Besuch im Museum eigentlich immer dazugehörte und keine lästige Pflicht war, wie vielleicht für manch anderen Schüler, der sich erinnert. Sodass ich also wirklich mit Euphorie Kunstgeschichte studiert habe und mich dann während des Studiums eigentlich auf dieses Thema spezialisiert habe. Und ich fand es faszinierend, man hat auch in der Schule, in der Oberstufe, im Geschichtsunterricht, wir erinnern uns alle, den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg noch und nöcher. Aber ich hatte vorher noch nie von der nationalsozialistischen Kunstpolitik gehört und fand dieses Thema sehr faszinierend, sodass ich das Glück hatte, auch schon als studentische Hilfskraft in dem Bereich arbeiten zu können. Und jetzt, um in die Jetztzeit zu springen, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf, weil ich es großartig finde, ein Teil der Aufklärung der Geschichte sein zu dürfen. Also wir können dieses erlittene Unrecht und das können wir nicht ungeschehen machen. Also es gibt ja den Begriff der Wiedergutmachung, der zu Recht in Kritik steht. Also Wiedergutmachen gibt es nicht. Aber ich freue mich eigentlich sehr und habe großen Respekt davor, dass ich dazu helfen kann, die erlittenen Verluste erstmal zu recherchieren, erkennbar zu machen und wenn möglich dann dieses historische Unrecht auch ein bisschen zu korrigieren zu können. Das fasziniert mich eigentlich jeden Tag. Hinter jedem Werk stehen die Geschichten, da stehen Lebensgeschichten von Familien, die zerrissen wurden dahinter. Und das darf man auch nicht vergessen. Also ich tauche da sehr tief ein in die Familiengeschichten von Familien, die getrennt wurden, die ins Ausland flüchten mussten, die tatsächlich den schlimmsten aller Wege hinter sich haben ins Konzentrationslager. Also es ist sehr privat, was man da jeden Tag im Archiv liest. Und ich bin dankbar, dass ich dann vielleicht einen Teil der Familiengeschichte in der Form des Besitzes wieder zum Leben erwecken kann, die Sammlung überhaupt thematisieren kann, die die Familie besessen hat und vielleicht, wenn es dann gerechtfertigt ist, eben dieses Werk zurückzugeben.
Also es geht Ihnen um Gerechtigkeit, aber nehmen wir mal den vorhin schon angesprochenen Fall Gurlitt. Also Hildebrand Gurlitt war Kunsthändler während der NS-Zeit. Er hat sogenannte entartete Kunst verkauft, um Devisen für das Regime zu beschaffen und manche Bilder eben nicht verkauft, sondern in seiner eigenen Sammlung verschwinden lassen. Und er hat Kunst von jüdischen Sammlern gekauft, die emigrieren mussten. Meist für einen Apfel und ein Ei, weil die fliehen mussten, ja keine andere Wahl hatten. Kann man mit der Provenienzforschung dieses Unrecht denn wieder gut machen?
Na, wie ich gesagt habe, also Wiedergutmachen gibt es nicht. Das können wir nicht, das kann man nicht behaupten. Und der Fall Gohlit, den Sie ansprechen, ist natürlich ein spezieller. Dazu kann ich eigentlich nur noch erwähnen, dass Hildebrand Gohlit nicht der einzige Kunsthändler war. Das wird in den Medien und Berichterstattungen natürlich gern beiseite gelassen, aber es gab noch andere Händler, die auch prädestiniert wurden zum Verkauf und zum Handel mit Entart der Kunst. Es stimmt auch nicht unbedingt, dass das immer Schleuderpreise waren. Also das muss man auch differenzierter betrachten. Dazu gibt es auch schon viel Forschung. Der Markt für Expressionisten zwischen 33 und 45 war in dem Sinne nicht so hoch, wie wir das heute kennen. Das ist sehr, fällt uns natürlich schwer, vom heutigen Blick das zu verstehen, aber ein Gemälde von Max Beckmann hat eben damals nicht Millionen gekostet. Das war nicht so. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber also zum Stichwort Gerechtigkeit kann ich sagen, ich finde, es ist ein Puzzlestück, was wir liefern können. Das ist ein Teil der Aufarbeitung, wozu Deutschland sich verpflichtet hat und das auch zu Recht als Täterstaat. Also ich finde, das könnte man sagen. Ich hoffe, wir helfen den Familien und den Erben, die diesen Anspruch haben, eben ein Stück ihrer Familiengeschichte zurückzugewinnen. Aber ob es jetzt in dem Sinne Gerechtigkeit an sich ist, ich glaube, das muss in jedem Fall, muss das individuell wieder neu bewertet werden.
Spüren Sie Genugtuung, wenn Sie den rechtmäßigen Besitzer eines Kunstwerks ausfindig gemacht haben?
Ja, also Genugtuung, ja, auf jeden Fall. Man freut sich, wenn man wirklich eine Provenienz lückenlos klären kann. Das ist nämlich leider selten der Fall. Also ich sprach ja vorhin von den Mengen und Dimensionen, die wir untersuchen müssen. Es ist ganz oft so, dass wir eben nicht herausfinden können, wo das Werk zwischen 33 und 45 war oder wo das Werk auch nach 45 war. Also das heißt, mit diesem Abstand der Forschung, die wir jetzt betreiben, ist es ganz logisch, dass ganz große Lücken bleiben. Und das heißt, von den großen Zahlen wird sicherlich vieles ungelöst bleiben. Und insofern ist es natürlich große Genugtuung, wenn man einen Fall komplett lösen kann, ja.
Und auf der anderen Seite, wie reagieren die Erben eines Menschen, der durch die Nazis alles verloren hat, fliehen musste oder auch ermordet wurde, wenn sie ein gestohlenes Bild zurückbekommen? Ist das wirklich mehr wert, als so ein Bild eigentlich an Wert hat?
Ja, also da würde ich definitiv sagen, ja, der ideelle Wert spielt eigentlich immer die größere Rolle. Es geht ja auch nicht, also wir sprechen jetzt natürlich viel, weil ich natürlich auch in der Staatsgalerie Stuttgart arbeite, viel um die Werke von Expressionisten, die eben Millionen wert sind. Aber es gibt ja auch Provenienzforscher und Forscher, die an ganz anderen Häusern arbeiten, die sich angucken, wo kommt der Silberlöffel her oder wo kommt das Schmuckstück her, wo kommt die Lampe her. Also die Objekte haben ja nun überhaupt keinen Wert in dem Sinne heute, jetzt finanziell betrachtet. Es geht eigentlich für uns in der Forschung auch in der Rückgabesache immer um den ideellen Wert.
Also eine ganz wichtige Aufgabe. Wie viele Provenienzforscher gibt es denn in Deutschland?
Es gibt in Deutschland viele Provenienzforscher und Forscher. Es gibt wenige, die festangestellt sind. Ich selbst bin ja auch stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung. Wir sind ein eingetragener Verein. Und unser Verein hat momentan über 270 Mitglieder. Und das ist nicht nur Deutschland. Da sind auch viele Kollegen aus Österreich und der Schweiz dabei. Aber so vielleicht das als Dimension. So ungefähr 270 arbeiten aktuell an Häusern in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz.
Müsste es noch mehr geben?
Ja, da hören Sie von mir ein klares Ja. Beziehungsweise müssten die netten Kolleginnen und Kollegen auch so wie ich entfristet werden. Also das ist ein ganz großes Thema für uns. Das eine ist die Qualifizierung des Forschungsbereichs, also dass wir wirklich wissenschaftliche Standards versuchen zu entwickeln. Und das andere ist aber wirklich die Arbeitsbedingungen. Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt tollerweise vom Bund Förderungsmöglichkeiten, das ist das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, und die gewähren Fördermittel für 2 bis 3 Jahre. Dann kommt also ein Provenienzforscher an ein Museum für 2 bis 3 Jahre, hat ein Werkkonvolut, einen Berg zu recherchieren von rund 3000 Werken, wird den wahrscheinlich mitnichten schaffen in den 3 Jahren, muss dann aber gehen und nimmt sein Wissen in dem Sinne ja wieder mit und lässt das Museum mit einer halben Recherche zurück. Also das ist aktuell leider viel zu oft das Bild in Deutschland, und dafür arbeiten wir auch im Vorstand und im Arbeitskreis, dass sich da vielleicht noch ein bisschen mehr ein Umdenken einstellt.
Vor fast genau 20 Jahren, am 3. Dezember 98, hat Deutschland die Washingtoner Erklärung mit unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die Kulturgutbestände aller öffentlichen Einrichtungen nach NS-Raubkunst zu durchforsten. Trotzdem gibt es nur wenige staatliche Museen, die sich eine feste Stelle für die Provenienzforschung leisten. Eins ist die Staatsgalerie Stuttgart, wo Johanna Poltermann die Herkunft der vor 45 entstandenen und nach 33 erworbenen Kunst überprüft. Frau Poltermann, die Washingtoner Erklärung ist aus dem Jahr 98, also über 50 Jahre nach Kriegsende. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis es in dieser offiziellen Form eine Absichtserklärung gegeben hat, NS-Raubkunst zurückgeben zu wollen?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich angefangen habe. Man muss es ein bisschen erklären, vielleicht aus dem Rückblick. Es fällt schwer, dann immer die Entscheidung nachzuvollziehen, die die damaligen Museumsdirektoren, die damaligen Kulturverantwortlichen, noch weiter zurück die Alliierten getroffen haben. Manchmal braucht es eben seine Zeit, bis Aufarbeitung wirklich losgeht. Es war wirklich ein anderer Fokus. Man kann sich das kaum vorstellen, dass es so lange das Thema nicht virulent war für die kulturbewahrenden Institutionen, aber auch auf der Bundesebene. Aber es war tatsächlich so. Das ist, wenn man auch recherchiert in den Archivmaterialien und die Korrespondenzen der Direktoren durchgeht, natürlich wussten die damals, wo ihre Werke auch geblieben sind. Sie hatten es schon angesprochen, die Beschlagnahme entarteter Kunst war ja ein ganz großer Einschnitt für alle Sammlungen in Deutschland. Und das Thema Provenienz bei Ankäufen und Kunstwerken, das spielte in dem Sinne immer eine Rolle. Es war immer wichtig, aus welcher Sammlung ein Werk kam. Aber man ging lange bis 1998 eben nicht so weit zu sagen, da ist ein großes Unrecht passiert, das müssen wir aufklären. Das hat leider wirklich viel zu lang gedauert.
Und vor 20 Jahren ging es los. Und trotzdem gibt es nur wenige Museen, die wie die Staatsgalerie Stuttgart also konsequent diese Erklärung umsetzen und eben mit einer festen Stelle die Provenienzforschung besetzt haben. Fehlt bei den anderen Museen das Geld oder der Wille?
Ich denke, es ist in erster Linie das Geld wirklich. Also Deutschland und der Föderalismus sind manchmal Sachen, die hinderlich sind im Sinne der Provenienzforschung. Es gibt vom Bund die klare Verpflichtung und Erklärungshaltung. Alle öffentlichen Sammlungen, seien sie staatlich, seien sie städtisch, müssen Provenienzforschung machen. Es gibt aber auch in den sogenannten Washington-Prinzipien, die Erklärung, die Sie erwähnt haben, gibt es eigentlich die Punkte, die genau darauf hinziehen, es muss Personal und es muss Geld zur Verfügung gestellt werden. Und auch das hat in Deutschland noch mal 10 Jahre gedauert. Also 2008 wurde erst die damals noch Arbeitsstelle für Provenienzforschung genannte Fördermittelstelle eingerichtet. Das ist eben heute das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Also die haben erst 2008 ihre Arbeit aufgenommen. Zuvor mussten auf politischer Ebene noch eine Handreichung entwickelt werden, also eine Handreichung zur Umsetzung dieser Washingtoner Prinzipien. Und das Wichtige, was man dabei erwähnen muss, ist, dass es ein Soft Law ist, ein sogenanntes. Also das heißt, es gibt kein Gesetz, keine Verpflichtung in Deutschland, das zu tun. Es ist wirklich eine moralische und ethische Verpflichtung, das zu tun.
Aber sie ist nun verpflichtend, diese Nachforschung nach NS-Raubkunst. Was ist denn eigentlich mit der Kunst, die zu anderen Zeiten, zum Beispiel in der Kolonialzeit oder auch in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurde? Es ist ja kein Phänomen, das sich nur auf die NS-Zeit beschränkt. Wird auch da Provenienzforschung betrieben?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Wir sind gerade in einer Phase, in der es sich quasi in alle Richtungen ausdehnt. Die Kolonialzeit, die Sie schon angesprochen haben, ist ein großes Thema, was, ich glaube, uns allen jetzt seit der Diskussion um das Humboldt-Forum in Berlin ein Begriff ist. Da sind wir auch in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon länger natürlich diese Forschung betreiben. Die sind auch Mitglied bei uns im Arbeitskreis Provenienzforschung. Wir versuchen quasi zusammen als Interessen- und Forschergemeinschaft da unsere Ziele zu verfolgen. Aber auch die andere Richtung, die Sie schon genannt haben, ist wichtig. Also auch die Enteignungen, die zu DDR- und SBZ-Zeiten passiert sind, werden jetzt aufgearbeitet. Aber das tatsächlich erst sehr aktuell. Also die kolonialzeitliche Provenienzforschung wird in Zukunft auch am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert werden. Da ist man aber immer noch in der Findungsphase, wie Fördermaßnahmen aussehen werden. Und zu DDR- und SBZ-Projekten gibt es seit letztem Jahr die Möglichkeit, sich auch an das Deutsche Zentrum zu wenden. Also das heißt, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, ganz aktuelle Entwicklungen. Also 98 hat man sich auf den NS-Raubkunst konzentriert und quasi verlangt, dass das endlich aufgeklärt wird. Und jetzt 20 Jahre später, im Jubiläumsjahr, geht es auch in alle anderen zeitlichen Richtungen weiter.
Nun haben Sie die zu überprüfende Kunst der Staatsgalerie Stuttgart zu einem Siebtel abgearbeitet, wie Sie sagen. Wann wird diese Arbeit denn abgeschlossen sein? Ist das absehbar?
Wie ich vorhin schon sagte, es ist schwierig einzuschätzen. Also ich kann auch gar nicht Ihnen das pro Jahr aufschlüsseln. Meine Chefin hätte das gern, aber ich schaffe es nicht. Das ist wirklich, jeder Fall ist anders und neu. Aber natürlich hat man Ziele und uns rennt die Zeit davon. Also tatsächlich ist es ja nun mal so, dass die Erben und auch die Familien immer älter werden. Also auch das muss man im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich unser Ziel, so schnell wie möglich durch den Bestand zu kommen und die Forschung so schnell wie möglich wirklich abzuschließen. Aber die Erfahrungen der letzten 20 Jahre bzw. der letzten 10 meiner Kollegin zeigen eben, dass es nur Stück für Stück geht. Und die Sorgfaltspflicht ist einfach auch eine wichtige.
Oder fragen wir lieber andersrum und positiv. Ihre Arbeit ist auf lange Sicht gesichert.
Ja, für mich selbst muss ich wirklich sagen, das freut mich auch wirklich sehr, weil ich sagte es schon, viele Kollegen haben nicht das Glück wie ich, dass sie eine feste Stelle im Rücken haben und wirklich sich auf die Forschung konzentrieren können, sondern da laufen im Hintergrund immer die Bewerbungsportale. Also ja, ich freue mich sehr, dass ich hier in der Staatsgalerie Stuttgart wirklich viel Zeit für meine Forschung habe und auch das anerkannt und honoriert wird.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute weiterhin bei dieser wirklich spannenden Arbeit. Über die Provenienzforschung haben wir gesprochen heute mit Johanna Poltermann, die das hauptberuflich tut an der Staatsgalerie Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Eva-Maria Schiemer verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.